Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, dass ich euch alle ganz herzlich begrüßen darf an diesem Sabbatmorgen. Ein herzliches Willkommen auch an die Zuseher im Livestream, aber auch ganz herzlich willkommen ihr heute hier in Bogenhofen, alle Gemeindeglieder, alle Besucher, auch aus anderen Gemeinden, alle Gäste. Es ist schön, mit euch gemeinsam den Gottesdienst zu feiern, auch wenn es ein Tag ist, an dem man sich wünschen würde, dass das Wetter ein bisschen anders wäre. Schon spannend, aber es wird, habe ich gelesen, am Montag oder Dienstag, Mittwoch dann 14, 15 Grad und die Sonne wird kommen. Aber man fühlt sich im Februar fast wie im April. Schnee, Regen, Sonne, Wolken, aber es ist gut, wie es ist. Bist du ein neugieriger Mensch? Hast du oft Sehnsucht, Dinge zu erkennen, die vielleicht gar nicht so leicht sind? Wenn ich Urlaub fahre, dann bin ich meistens in der Natur unterwegs. Ich liebe es, entweder mehr zu sein in den Bergen, unterwegs zu sein dort, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und wenn es einmal eine Stadt ist, die ich besuche, ja, das darf auch einmal sein. Vielleicht so mal einen Nachmittag, einen Abend oder so mal eine Stadt besuchen. Aber so wirklich Städteurlaub. So gibt es Menschen, die sagen, ja, jetzt macht man einen Städtetrip. Ein ganzes Wochenende nur eine Stadt. Ich denke mir, wirklich? Aber da gibt es eine Stadt, da würde ich jederzeit hinfliegen. Ich würde morgen einsteigen ins Flugzeug, kein Thema, ich wäre sofort dabei. Und das ist Rom. Darf ich fragen, wer von euch schon mal in Rom war? Na doch, doch einige. Rom ist für mich einfach eine faszinierende Stadt mit ganz vielen wunderbaren Möglichkeiten, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und es ist eine Stadt, die einfach eine sehr bewegte Geschichte hat. Und man sieht an jeder Ecke fast irgendwas Historisches. Dann hat man natürlich auch dieses italienische Flair. Nicht zu vergessen das gute Essen. Ein Eis bei der richtigen Eisdiele. Aber es hat schon einiges zu bieten, die Stadt Rom mit all den Monumenten, mit den Kirchen, mit den Obelisken, mit den Statuen, mit all dem, was es zu sehen gibt. Und meist wären so die Hauptpunkte mal von Touristen so angesteuert. Das wäre eben die Spanische Treppe als Beispiel oder natürlich auch Fontana di Trevi, der ganz berühmte Brunnen. Oder nicht zu vergessen natürlich ganz wichtig, das Kolosseum auch. Aber es gibt einen Ort in Rom, der mittlerweile vielleicht schon bekannter ist, aber längere Zeit eher ein Geheimtipp war. Das ist auf einem der Hügel. Hügel Aventin, da gibt's ein Kloster vom Malteserorden und daneben so einen wunderschönen Orangengarten. War da schon mal jemand? Auf dem einen der sieben Hügel jetzt in Rom war. Wunderschöner Ausblick. Man kann ein bisschen der Hektik entfliehen. Man kann ein bisschen die Ruhe genießen. Hat einen wunderbaren Blick dann über die Stadt. Wirklich dieses Panorama liegt einem praktisch zu Füßen. Man sieht die Stadt wunderschön dann am Abend, wenn die Sonne untergeht. So ein lauer Sommertag, es spielt vielleicht ein bisschen die Musik und man hat so diese Ruhe und diesen Frieden, den man in der Stadt erleben kann. Und unweit von diesem Garten gibt's einen ganz besonderen Ort, wo sich meistens Leute anstellen, um etwas zu sehen. Und das ist hier bei dieser, ja, ups, jetzt habe ich da irgendwas falsch gedrückt. Bin jetzt gelandet. Okay, vielleicht kann man die Technik aushelfen. Ich habe irgendwie, glaube ich, den falschen Knopf hier gedrückt. Genau, danke schön. An dieser Stelle gibt es eine große Türe. Und an der großen Türe ein relativ großes Schlüsselloch. Es ist jetzt nicht so groß, aber verglichen mit unseren heutigen Schlüssellöchern ist es doch relativ groß. Und man sieht, dass man nicht der Erste ist, wenn man da hinkommt, um hindurchzuschauen. Und Menschen kommen hier an diesen Ort, weil sie die Sehnsucht haben, etwas zu sehen. Sie wollen hindurchblicken durch dieses Schlüsselloch, um zu schauen, was ist denn dahinter. Vermutlich, da niemand im Garten vorher war, hat vermutlich noch niemand hier durchgeschaut, oder? Gibt es da jemanden, der schon mal durchgeblickt hat durch dieses Schlüsselloch? Vielleicht sollte man es dann doch nicht zeigen, dass ihr nach Rom fahrt, um euch das anzuschauen. Aber ich, schau mal kurz durch. Ja? Wenn man dann hingeht und man steht davor und man hat diesen Blick, dann ist es schon was Faszinierendes. Und zwar sieht man Folgendes. Man sieht die Kuppel des Petersdoms und sie ist zum Greifen nahe. Davor sieht man auch diese, ja, die ist von diesem Garten, diese Grünpflanzen, aber es ist ein wunderbarer Ort und viele Menschen kommen dorthin, weil sie begehren, etwas zu sehen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben, was Engel begehren zu sehen. Was ist das, wo die Engel am liebsten hineinschauen möchten, wo sie in gewissermaßen Schlange stehen, so wie Touristen, um zu sehen, was passiert hier? Was tut Gott und was ist so faszinierend, dass Engel es sehen wollen? Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel mitgebracht habt, dass wir gemeinsam in den ersten Petrusbrief gehen, am Ende des Neuen Testaments, erster Petrusbrief. Ich möchte mit euch heute gemeinsam die ersten 12 Verse aus dem ersten Petrusbrief ein wenig genauer anschauen, um mit euch gemeinsam zu entdecken, was ist es, was Engel begehren zu sehen. Erster Petrusbrief, ich lese da mal die Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Petrus stellt sich hier vor und er sagt, Petrus, der Apostel Jesu Christi. Wenn Petrus das macht, dann meint das nicht nur in einem allgemeinen Sinn als ein Gesandter Jesu Christi, sondern Petrus, er war einer der 12. Aber nicht nur einer der 12, Petrus war einer derer, die Teil der 3 waren, Johannes, Jakobus und Petrus. Wenn Petrus uns hier schreibt, dann schreibt er als jemand, der Jesus Christus selbst gesehen hat, der Jesus erlebt hat, der mit ihm gemeinsam unterwegs war. Und das merkt man, wenn man diesen Brief liest, immer wieder spürt man, wie Petrus berichtet von Dingen, die er selbst erlebt hat. Er lässt das immer wieder einfließen. Er schreibt hier an Christen in einer Region, das ist in der heutigen Türkei, große Region in der Türkei praktisch, an die er hier schreibt. Und er nennt die Personen, an die er schreibt, die Fremdlinge von der Zerstreuung. Er schreibt an Menschen, die sich in ihrer Umgebung fremd fühlen. An Menschen, die wissen, das ist nicht unser Zuhause. Und vielleicht geht es dir auch gleich, dass du dir manchmal denkst, hier, da wo ich wohne, in meiner Gesellschaft, in meiner Umgebung, auf diesem Planeten Erde, das ist nicht so das, was ich wirklich mein Zuhause nenne. Da gibt es etwas, einen himmlischen Ort, mit dem ich schon so eng verbunden bin. Und Petrus schreibt an Menschen, die diese Welt als etwas Fremdes wahrnehmen. Wenn wir ans Ende des Petrusbriefs gehen, dann wird dort deutlich, dass Petrus den Brief aus Rom schreibt. Er verwendet einen Deckmantel, einen Namen als Deckmantel. Aber man geht davon aus, dass Petrus ihn in Rom geschrieben hat, ungefähr in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und das fällt genau in die Zeit, wo Kaiser Nero regiert hat. Das ist ein bisschen der Hintergrund des Briefes. Die Zeit, Kaiser Nero ist am Regieren. Und das merkt man auch, wenn man den Brief liest. 15 Mal schreibt Petrus über das Leiden. Und er gibt den Menschen Hoffnung. Man könnte vielleicht sagen, Paulus, der Apostel des Glaubens. Johannes, der Apostel der Liebe und Petrus, der Apostel der Hoffnung. Gnade und Friede gebe euch Gott. Das ist etwas, was auch uns heute Gott zusprechen möchte, dass wir in ihm Gnade und Frieden finden. Und so ist der Inhalt des Briefes für uns auch relevant, wenn wir darüber nachdenken, was so faszinierend ist, wo die Engel es gern verstehen wollen. Ich habe meine Predigt in 3 Teile gegliedert und die erste mit der Bezeichnung, unsere Rettung hat ihren Ursprung in Gottes Barmherzigkeit. Lesen wir die Verse 3 bis Vers 5. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichten Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, welche bereit ist, dass sie offenbar werde in der letzten Zeit. Spannend, dass Petrus diesen Brief beginnt mit einem Blick auf Gott, mit einem Blick auf Gottes Wesen. Er weiß, dass die Menschen, an die er schreibt, dass sie große Herausforderungen haben. Er weiß, wo sie drinstecken mit ihren Problemen. Aber er beginnt nicht dort bei den Herausforderungen, sondern er beginnt dort, wo die Lösung der Probleme ist. Er lenkt ihren Blick auf Gott und er beginnt mit Gottes großer Barmherzigkeit. Und ich denke, das ist auch in unserem Leben immer wieder so wichtig, die Dinge des Alltags auf die Seite zu schieben, die Herausforderungen auf die Seite zu schieben und unseren Blick auf den zu richten, der die Lösung für unsere Probleme hat und der, wie uns Petrus hier sagt, große Barmherzigkeit hat. Und dann folgen drei Aktionen, die Petrus nennt, die aus dieser Barmherzigkeit Gottes hervorgehen. Das erste ist, er hat uns wiedergeboren. Das zweite ist, er bewahrt unser Erbe auf. Und das dritte, er offenbart unsere Rettung. All das ist fest verankert in dem, dass wir einen Gott haben, der eine große Barmherzigkeit hat. Jeder von uns ist früher oder später geboren worden. Keiner hat sich in dem Sinn ausgesucht, keiner hat den Ort sich ausgesucht, keiner die Familie, aber plötzlich waren wir da. Aber jeder von uns weiß auch, dass wenn wir geboren sind, dass letztendlich irgendwann der Tag kommen wird, wo unser Leben zu Ende ist. Das mag jetzt düster klingen, soll es aber nicht sein, weil Petrus uns etwas mitgibt. Aber wir als Menschheit, jeder Einzelne von uns weiß, das Leben wird ein Ende auf dieser Erde finden. Ob wir es wollen oder nicht und ob wir denken, es wird irgendwann so lang wie möglich hinausgezögert werden. Aber wir machen die Erfahrung, dass unser Leben hier auf Erden nicht ewig ist. Und Petrus sagt, da gibt's aber einen Ausweg. Da hat Gott etwas gemacht, das eine Möglichkeit bietet, den Weg des Lebens zu verändern. Und Petrus nennt es aber jetzt nicht ein Update. Petrus nennt es nicht eine positive Veränderung. Petrus nennt es nicht, da gibt's etwas. Da kannst du dran feilen, dass Dinge besser werden. Sondern Petrus nennt es, dass Gott uns wiedergeboren hat. Eine Geburt, die noch einmal stattfindet. Eine Geburt, die aber nicht uns auf die Schiene bringt, dass wir eines Tages sterben, sondern eine Geburt, die sicherstellt, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Und das Erste, was Petrus hier erwähnt, ist, dass es einen Gott gibt, der eine neue Geburt schenkt. Und interessant ist, wie Petrus es verknüpft. Er sagt, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Warum nennt Petrus die Hoffnung lebendig? Er macht es dann deutlich, aber wie immer dieses Sprichwort im Deutschen, Hoffnung stirbt zuletzt. Und irgendwie ist Hoffnung ja immer lebendig, oder? Weil wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, ja, dann schaut es nicht mehr gut aus. Hoffnung an sich ist lebendig. Aber Petrus verknüpft die Hoffnung, wie er sie nennt, die lebendige Hoffnung mit einer Person. Und er sagt dann im zweiten Teil des Verses, im Vers 3 am Ende, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Deine Hoffnung darf lebendig sein. Deine Wiedergeburt hat mit einer Hoffnung zu tun, die lebendig ist, weil Jesus lebt. Und jetzt finde ich es so faszinierend, wer das schreibt. Das ist Petrus, der dabei war. Petrus, der dabei war, als Jesus gefangen genommen worden ist. Petrus, der dabei war, als Jesus gekreuzigt worden ist Und als die Hoffnung der Jünger damals zu Ende gegangen ist, Petrus, der dabei war in diesen finsteren Momenten, der aber selbst erlebt hat, was es bedeutet, das leere Grab zu sehen, Jesus wirklich zu begegnen und letztendlich die Himmelfahrt und die Wunder rund um Pfingsten zu erleben. Petrus weiß, wovon er spricht, wenn er von der lebendigen Hoffnung redet, die verankert ist in der Auferstehung von Jesus Christus. Das Zweite, das Petrus hier erwähnt, ist, dass unser Erbe bewahrt wird. Vielleicht hattest du schon mal etwas geerbt. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht ein Auto, vielleicht eine Immobilie, vielleicht Finanzen, vielleicht Ersparnisse. Wenn wir Dinge erben, dann sind das vergängliche Dinge. Die Immobilie, die irgendwann dann renoviert werden muss. Das Auto, wo dann doch einmal die Reparatur kommt oder Rost sich durchfrisst. Oder auch das Ersparte, das auch nicht unvergänglich ist. Und hier Petrus erwähnt ein Erbe und er nennt, verbindet es mit drei Eigenschaften. Es ist unvergänglich, es ist unbefleckt und es ist unverweltlich. Wow, was für ein Erbe! Was für ein Erbe! Etwas zu bekommen als Geschenk, das unvergänglich ist. Ein Geschenk zu bekommen, das unbefleckt ist, vom Bösen unberührt. Ein Geschenk zu bekommen, das unverwelklich ist, wo die Zeit nichts ändern kann. Nicht bei einer Blume, die irgendwann verwelkt, sondern etwas, das nicht verwelkt. Petrus spricht hier von einem Erbe und er sagt, es wird aufbehalten im Himmel. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann wird immer wieder dieses Erbe genannt für das Volk Israel, das Gott für sie vorbereitet hat, das mit einem Land verbunden wird. Dass Abraham gesagt wird, dass Jakob erwartet, dass das Volk Israel erwartet, ein Erbe mit einem Land verbunden. Und Petrus macht uns aufmerksam und sagt, das Erbe, das ihr habt, nachdem Gott euch wiedergeboren hat, zu dieser lebendigen Hoffnung, dass er für euch einen Platz im Himmel vorbereitet. Und dieser Platz, der ist unvergänglich. Der wird nicht vergehen. Dieser Platz, der für dich vorbereitet ist, der ist unbefleckt. Da hat das Böse keinen Zugriff. Und dieser Platz, den Gott für dich vorbereitet hat, der ist unverwelklich. Die Zeit wird nicht dafür sorgen, dass er nicht mehr so schön ist. Ich weiß nicht, wer von euch diese Amaranthriegel kennt, die man selber machen kann. Hat jemand so ein Rezept schon mal gefunden im Internet von den Amaranthriegeln? Das Wort, das hier für unverwelklich verwendet wird, ist Amaranthos. Davon gibt es Amaranth und der ist nicht wirklich unverwelklich. Aber es gibt so ein Rezept, und ich liebe so Müsli-Riegel, Proteinriegel und so Süßigkeiten selber zu machen. Und diese Riegel mit gepufften Amaranth, ich sag's euch, die sind wirklich top. Die kann man so gut selber machen. Ein bisschen Schokolade drinnen, ein bisschen Mandelmus, Kokosöl und andere gute Zutaten. Und die zergehen förmlich auf der Zunge. Süß und gesund, wunderbar. Aber im Vergleich zu dem, was Petrus uns beschreibt, Amaranth ist nicht unverwelklich. Wenn ich den Riegel liegen lasse, irgendwann wird er auch verdorben sein. Aber das, was Gott uns vorbereitet hat, dieses Geschenk Gottes für dich, ist unvergänglich, es ist unbefleckt, es ist unverweltlicht. Dieses Erbe ist sicher. Ein Geschenk, das Gott für dich vorbereitet hat. Wenn wir an Sicherheiten denken, an Dinge, die auf unserer Welt festgemacht werden, im Sinne von, dass man sagt, das möchte ich jetzt schützen, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Wege. Und wenn man in ein Geschäft geht, Bauhaus oder irgendein anderes Geschäft, wo man Schlösser kaufen kann, da gibt es ja von ganz klein, also diese Mini-Schlösser, wo man sich denkt, für was werden die verwendet? Ja, so ganz, ganz kleine Vorhangschlösser. Dann gibt es die etwas größeren und vielleicht gibt es noch größere. Aber da gibt es dann auch den Tresor, wo man Dinge einsperren kann. Ich möchte kurz mit euch zwei der sichersten Tresore der Welt ein wenig genauer anschauen. Das sind zwei Tresore, die beide in Amerika zu finden sind, und das eine ist in Fort Knox in Kentucky. Es werden dort die Goldreserven der USA gelagert. Man geht davon aus, 4.500 Tonnen Gold, Wert ungefähr 510 Milliarden Euro. Das ist jetzt eine Summe, die man eh nicht greifen kann, spielt auch keine Rolle. Aber jetzt kommt's, wie dieser Wert gesichert wird. 10.000 Soldaten, 300 Panzer. Und jetzt steigt man dann aus. 465 Kubikmeter Granit, 3.200 Kubikmeter Beton, 750 Tonnen Betonstahl und 670 Tonnen Baustahl. Die Tür ist 20 Tonnen schwer, 60 Zentimeter dick, und es gibt einen Zahlencode, den mehrere Mitarbeiter eingeben müssen, damit sich die Tür öffnet. All das, um sicherzustellen, dass das, was drinnen ist, bewahrt bleibt. Zweites Beispiel, New Yorker Federal Reserve in Manhattan, die sogenannte Schatzinsel unter dem Meer, wo verschiedenste Goldreserven der ganzen Welt gelagert sind, ungefähr 6.300 Tonnen an dieser Stelle, 26 Meter unter dem Meer, und der Tresor, der ein Stahlzylinder, der 90 Tonnen schwer ist. Ein Rahmen aus Stahl und Beton, abgesichert durch verschiedenste Überwachungskameras und Bewegungssensoren. Warum? Weil etwas drinnen ist, was wertvoll ist. Und das will man sichern. So werden Golddepots gesichert. Doch die Frage ist, was sichert dein Erbe im Himmel? Was sichert dir das, das Gott für dich vorbereitet hat? Der dritte Aspekt, den Petrus hier aufgreift, dass Gott tut, Gott offenbart unsere Rettung. Und meinem Gedanken der Rettung, da fragen Menschen oft, naja, ist es wirklich so schlimm um uns? Brauchen wir wirklich eine Rettung? Ist es wirklich notwendig, dass wir jemanden brauchen, der uns hilft mit den Problemen, wo wir drinstehen? Und manchmal ist es so, dass wir Dinge auch nicht wirklich bemerken. Jeder von uns schläft, und wie ist es, wenn du schläfst und dein Haus langsam Feuer fängt? Vielleicht hast du einen Rauchmelder, aber was ist, wenn es da keinen gibt? Man schläft so gemütlich dahin und man würde es nicht bemerken. Und in manchen Situationen leider merken es auch Menschen zu spät, und das Haus brennt ab und sie wurden nicht gerettet. In unserer Gesellschaft ist es manchmal so, dass Menschen denken, naja, Rettung brauche ich ja keine. Aber ich denke, oft ist es so, weil wir es nicht wahrnehmen, weil wir es nicht merken. Und Petrus in seinem Brief macht deutlich, wir brauchen Rettung von Sünde und Schuld. Wir brauchen Rettung von dem Gericht, weil wir Angeklagte sind. Und wir brauchen Rettung von Satan, weil wir alleine gegen ihn keine Chance haben. Und dann macht Petrus hier aber deutlich etwas, was sehr spannend ist. Er sagt, die Rettung steht bereit, um offenbart zu werden. Und dann sagt er im Vers 5, die ihr bewahrt werdet zur Seligkeit durch die Macht Gottes, durch Glauben. Deine Rettung, dein Erbe, das im Himmel vorbereitet ist, da gibt's kein Vorhangschloss. Da gibt's keine Betonwand, die es absichert. Da gibt's keinen Zahlencode, den irgendjemand weiß, um Zugang zu haben. Deine Rettung, dein Erbe im Himmel, sagt Petrus hier, wird bewahrt durch die Kraft Gottes. Durch die stärkste Macht des Universums. Und dann fügt er hinzu, durch Glauben. Es ist unser Vertrauen in Gottes Macht, die uns Zugang gibt zu diesem Erbe. Und wenn man den Petrusbrief genau anschaut, dann ist es spannend, dass er den Glauben des Menschen immer in Verbindung setzt zu dem, was Gott gemacht hat. Immer in Verbindung setzt, wer Gott ist und was er tut. Ich möchte aus dem ersten Petrusbrief aus Kapitel 1, die Verse 20 und 21 lesen. Das ist direkt die Stelle, nachdem Petrus beschrieben hat, dass Jesus das Lamm ist, das unschuldig für uns gestorben ist. Und dann sagt er in Vers 20 und 21, Jesus ist zuvor ausersehen worden, Ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Petrus verknüpft unseren Glauben mit dem, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus bereit war, sein Leben für uns aufzugeben, dann feuert das unseren Glauben an. Wenn wir durch Jesus an Gott glauben und zur Hoffnung finden für das, was er für uns getan hat. Und dann schreibt Petrus, diese Rettung steht bereit und sie wird offenbart werden. Die Rettungsaktion des Universums, alles ist vorbereitet. Und Petrus verwendet einen Begriff, den wir oft so anders verstehen. Er schreibt von dem Begriff, den er verwendet, Apokalypto. Und wenn wir von Apokalypse hören, dann denken wir an Untergang oder apokalyptische Szenarien oder es gab vielleicht ein Erdbeben und das war apokalyptisch anzusehen, dass Menschen es so beschreiben. Und Petrus spricht von der Enthüllung, von der Offenbarmachung und sagt, diese Rettung, die ist bereit. Aber sie wird offenbar gemacht werden, sie wird enthüllt werden. Ich möchte das illustrieren mit einem Beispiel. Es ist jetzt gerade, ich glaube, die Formel-1-Saison beginnt in ein paar Wochen, ich glaube, 8. März oder irgendwann im März, bin mir nicht ganz sicher. Aber was diese Teams dann immer machen, bevor die Saison losgeht, das Auto wird präsentiert. Das heißt jetzt, welches Team auch immer. Und das ist immer eine Riesenshow natürlich. Ja? Da werden die ganzen Journalisten eingeladen, da wird dann alles vorbereitet, da ist die Deko richtig und das wird richtig dramatisch. Und irgendwo ist das Auto schon vorbereitet. Es wird nicht hergezaubert, aber da gibt es so verschiedene Effekte. Entweder ist es ein Lichteffekt, dass das Auto plötzlich sichtbar wird, oder es ist abgedeckt mit einem Tuch und man enthüllt das Auto, indem das Tuch weggezogen wird. Oder es ist vielleicht, dass sich das Auto doch irgendwie bewegt und es sichtbar wird. Aber das Auto ist schon da. Das Auto ist fix und fertig. Es steht hier. Aber es wird den Zuschauern offenbart. Es wird enthüllt. Es wird ihnen offengelegt. Und das ist, denke ich, was Petrus uns hier sagen möchte. Deine und meine Rettung, die ist schon bereit. Die ist schon fertig. Aber es kommt der Moment, wenn Jesus wiederkommt, wenn diese Rettung offenbar gemacht werden wird. Wenn sie sichtbar gemacht werden wird. Wenn sie greifbar gemacht werden wird für alle. Wenn der Tag kommt, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Doch Petrus macht deutlich, dass diese Rettung nicht verankert ist in dem, was wir tun. Nicht in unserer Leistung, nicht in unserem Werk, nicht in dem, was wir vollbringen, sondern Petrus macht uns deutlich, es ist verankert in der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi und diese Rettung ist in der Macht Gottes und dessen, was Gott tut. Ich möchte mit euch weiterlesen, die Verse 6 bis 9. Wo Petrus darauf eingeht, dass unsere Rettung uns in den Prüfungen Kraft gibt. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, den ihr nicht gesehen und doch liebt habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Nachdem Petrus beschreibt, was Gott alles gemacht hat, dass er ein Erbe bereithält, dass die Rettung Jesus Christus kommen wird, dann sagt er, darin jubelt ihr. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Ist das nicht ein Grund zu jubeln? Wann hast du das letzte Mal so wirklich gejubelt? Wann hast du deiner Freude so richtig Ausdruck verschafft? Vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht bei einem Spiel, vielleicht bei einem Sport, vielleicht bei etwas, was dich extrem begeistert hat, vielleicht hast du etwas geschafft in der Schule oder im Studium, worüber du wirklich stolz sein darfst und hast dich so wirklich gefreut und gejubelt. Und Petrus verwendet hier ein Wort, das interessanterweise von den säkularen Schreibern nie verwendet worden ist. Ein Wort, das tiefe geistliche Freude ausdrückt und verankert ist in den Dingen, die Gott für uns tut. Jubelst du über deine Rettung, über das, was Gott in deinem Leben tut, gleich über das Tor von einem Fußballspieler? Jubelst du gleich über das, was Gott tut, als über die Dinge, wo du in der Schule Erfolg hast? Petrus ermutigt uns, darüber nachzudenken, was Gott für uns tut und dieser Freude auch Ausdruck zu verleihen und darin zu jubeln, dass wir wissen dürfen, dass wir Gott an unserer Seite haben. Aber dann wird Petrus ganz realistisch. Und er schreibt hier über die Herausforderungen, über die Leiden, über das, was in seiner Zeit Menschen auch erlebt haben. Und wenn wir an die ersten Christen denken, dann war das kein einfaches Leben. Den Glauben zu bekennen in einer Gesellschaft, wo der Kaiser als Gott verehrt worden ist. In einer Gesellschaft, wo es verschiedenste Götter und Tempel gab und wenn man dort nicht hingegangen ist, man nicht dabei war. Eine Kultur, die in Unmoral gelebt hat und Christen, die ihren Glauben gelebt haben, aber gespürt haben, dass es ein Weg ist, der auch mit Leiden verbunden ist. Aber an dieser Stelle öffnet Petrus eine Perspektive und bringt dieses Bild des Goldes. Gold, das sehr schwer zu bekommen ist. Wenn man jetzt daran denkt, dass man es irgendwo schürfen muss, dass man in eine Mine geht oder in den Fluss, um es zu waschen und dann es zusammenträgt. Und dann ist es noch verbunden mit anderen Elementen. Es muss reingewaschen werden, es muss veredelt werden. Der Goldschmied, er sammelt die Dinge, er macht das Feuer heiß, es wird flüssig gemacht. Und dann kann die Schlacke aufsteigen, die Unreinheiten, es wird abgeschöpft und Gold wird immer edler und edler gemacht. Dieses Bild verwendet Petrus, um uns zu zeigen, ja, das Leben hat seine Herausforderungen. Und ich denke, jeder von euch könnte welche nennen. Und du weißt, dass das Leben nicht frei ist von Unannehmlichkeiten. Doch Petrus eröffnet die Perspektive und sieht darin eine Möglichkeit, etwas zu veredeln, so wie Gold reiner gemacht wird durch den Prozess, dass es über dem Feuer geläutert wird. Vielleicht wirst du in der Firma gerade ungerecht behandelt. Vielleicht hast du es mit einem trotzigen Kind schwierig oder schon wieder eine Autoreparatur oder was auch immer die Dinge sind, die in deinem Leben sind. Petrus ermutigt uns, diese Perspektive zu haben, zu überlegen, wo werde ich gerade veredelt? Und manchmal ist es bei mir im Leben so, dass wenn etwas herausfordernd herankommt, dass ich zuerst einmal mit Abneigung da reagiere oder dass ich den anderen die Schuld gebe. Na da, das geht mich ja nichts an oder warum ist das wieder so? Anstatt zu überlegen, lieber Gott, wo willst du mich jetzt veredeln? Wo ist der Stolz, der gerade zum Tragen kommt? Wo ist der Ungeduld, die gerade da ist? Wo ist da vielleicht gerade Unfreundlichkeit? Herr, wo möchtest du mir zeigen, dass mein Charakter geformt werden soll durch die Dinge, die ich in meinem Leben erlebe? Und dann im Vers 8, mitten in diese Zeit der Herausforderungen, beschreibt Petrus die Beziehung, die die Christen haben zu Jesus Christus. Und das ist spannend, weil er sagt, ihr liebt den, den ihr nicht gesehen habt. Ihr glaubt an den, den ihr nicht gesehen habt und ihr werdet mit Freude euch freuen, wenn ihr zu dem Ziel eures Glaubens kommt, zur Rettung eurer Seelen. Kommen wir zu dem letzten Teil, Vers 10 bis Vers 12. Unsere Rettung ist so kostbar, dass Engel begehren, sie zu sehen. Nach dieser Rettung haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit es hindeutet, der Geist Christi, der in ihnen war. Und sie haben bezeugt die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen wurde es offenbart, denn sie haben es nicht sich selbst, sondern sie haben uns gedient. Was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu sehen. Was Petrus an dieser Stelle macht, er verknüpft das Alte und das Neue Testament. Er sagt, die Propheten des Alten Testaments, sie haben Dinge gesehen, die euch betreffen. Sie haben Dinge gesehen, die mit euch zu tun haben. Und ich finde es so faszinierend, dass er schreibt, sie haben geforscht, sie haben gesucht. Und ich denke mir, was, ein Prophet hat geforscht? Hat er nicht die Erkenntnis von Gott gezeigt bekommen? So ist das und das hat er sofort verstanden? Ich muss an Daniel denken, der, nachdem er Dinge gesehen hat, fix und foxy war. Der im Buch Jeremia studiert. der Dinge Zusammenhang versucht zu verstehen. Und Petrus sagt, die Propheten haben geforscht, sie haben gesucht auf die Dinge, die Jesus betreffen, seine Leiden und die Herrlichkeit danach. Und es ist spannend, dass genau Jesus das Gleiche, als er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist, als er die Schrift öffnet aus dem Alten Testament und ihnen sagt, die Leiden und die Herrlichkeit des Christus, als er ihnen geöffnet hat, den Text aus dem Alten Testament. Und ich finde das so faszinierend, dass wir wissen dürfen, dass beides im Alten Testament verankert ist. Die Leiden Jesu, denken wir an Daniel Kapitel 9, Jesaja 53 oder Psalm 22, aber auch die Herrlichkeit Jesu danach, Jesaja 9, Vers 6 oder an Daniel Kapitel 12 oder auch an Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14, das Reich, das Jesus aufrichten wird. Das Alte Testament zeigt ganz klar das, was Jesus gemacht hat. Und wir dürfen es mit diesem Blickwinkel auch lesen. Und dann kommt Petrus am Ende und sagt, diese Dinge, dass das Evangelium verkündigt wird und dass dadurch Leben verändert werden, das ist das, was Engel begehren zu sehen. Petrus war jemand, der das leere Grab gesehen hat. Und es heißt im Lukas-Evangelium, dass er sich nach vorgelehnt hat, um hineinzuschauen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr etwas vorbereitet, ganz speziell für Kinder, sei es eine Geburtstagsfeier, sei es vielleicht ein Spiel oder eine Dekoration, die die Kinder nicht sehen dürfen und sie wissen, sie dürfen das jetzt noch nicht sehen. Oh, wie ist das dann? Oh, dann stehen sie da und wollen hineinschauen, durch das Fenster, durch den Spalt, durch das Schlüsselloch, überall versucht man irgendwie hineinzuschauen, weil sie diese Sehnsucht haben, etwas zu sehen. Und das ist, glaube ich, das, was Petrus uns hier sagen will. Die Engel haben eine Sehnsucht, etwas zu sehen. Und zwar, sie haben den Wunsch zu sehen, Dinge, die du und ich erleben dürfen. Ja, die Engel haben das Vorrecht, in Gottes Gegenwart zu sein. Ja, sie haben das Vorrecht, Gottes Macht und Herrlichkeit zu sehen. Aber die Engel wissen nicht aus eigener Erfahrung, was es heißt, zu versagen und Gnade zu bekommen. Die Engel wissen nicht, was es heißt, von Sünde und Schuld frei zu werden. Und die Engel, sie sehnen sich danach zu sehen, wie du und ich von Gott so verändert werden durch das, was Jesus Christus gemacht hat. Und dass wir eines Tages mit den Engeln gemeinsam auf Ewigkeit mit Gott leben dürfen. Und wenn die Engel darüber nachdenken, und wenn sie das versuchen zu verstehen, dann stehen sie wie auf Zehenspitzen, um hineinzuschauen in etwas, das ihnen nicht bekannt ist. Dass Jesus Mensch geworden ist, sein Leben gegeben hat, dass er bereit war, am Kreuz zu sterben und dass diese große Liebe unser Leben heute verändert und von den Ruinen der Sünde aufbaut und uns diesen Tag vorbereitet, an dem wir Jesus begegnen. Das ist das, was Engel begehren zu sehen. Wie fasziniert sind wir über unsere Rettung? Wie fasziniert sind wir über das, was Gott in unserem Leben und im Leben anderer Menschen tut? Vielleicht bist du heute hier und du hast die Erfahrung der Rettung noch nicht gemacht und du fragst dich, lieber Gott, wie kann ich irgendwie hindurchdringen? Wie kann ich es verstehen? Da möchte ich dich einladen, dort zu beginnen, wo Petrus den Anfang setzt. Er beginnt bei der großen Barmherzigkeit Gottes, bei einem auferstandenen Herrn Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Wenn für dich diese Rettung noch nicht greifbar ist und wenn du dich fragst, Herr Jesus, schenk mir bitte diese Wiedergeburt, dann fang an bei der Barmherzigkeit Gottes. Denk drüber nach, was Jesus für dich gemacht hat am Kreuz von Golgatha. Lies in den Evangelien und lass dich von dieser Geschichte verändern und berühren. Wenn du diese Rettung schon erlebt hast und aus dieser Barmherzigkeit Gottes lebst, dann ermutige dich, wenn das Feuer des Lebens wieder da ist, diese Perspektive zu haben, nicht warum ich, sondern Herr Jesus, was möchtest du in mir veredeln? Und daran zu denken, dass das, was Gott für dich vorbereitet hat, nicht an deiner Leistung hängt, nicht an dem, was du tust, sondern es ist gesichert durch kein Vorhängeschloss, nicht durch Beton oder ein Zahlenschloss. Es ist gesichert durch die Macht Gottes, die verankert ist in Jesus Christus. Und so dürfen wir in dieser Woche, die vor uns liegt, als Botschafter dieser guten Nachricht hinausgehen, eine Rettung erfahren, die unser Leben verändert und wissen dürfen, dass es etwas gibt, das Jesus für uns vorbereitet hat, das fest verankert ist durch das, was er für uns tut. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.